Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Es gibt ein kleines Büchlein, das wahrscheinlich nur wenige kennen. Predigten aus dem Jahre 1944 von Wilhelm Busch. Dort steht auch eine Predigt drin, die zum Neujahr 1945 gehalten wurde. Mich interessierte, welche Inhalte diese Predigt in einer solchen schweren Zeit enthalten könnte. Seine Predigtstätte, die Essener Marktkirche, war durch Bomben zerstört, er selbst hatte Reichsredeverbot und die Gemeinde kam unter großen Beschwernissen in den Ruinen letztendlich zusammen, wo ein Saal für die Gottesdienste hergerichtet wurde. Was für eine Predigt muss ein Pfarrer nun in dieser Situation halten? Ist es nicht unvermeidbar, dass sie sich überwiegend an den Umständen orientiert? Wilhelm Busch begann seine Predigt folgendermaßen. Der Bibeltext war die Jahreslosung des Jahres 1945, Hebräer 12, 2a. Lasset uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Nun ist das alte Jahr vergangen, dunkel liegt das neue Jahr vor uns. Nicht wahr? So muss doch jeder ordentliche Neujahrsaufsatz anfangen. Aber eine Predigt fängt so nicht an. Das neue Jahr liegt dunkel vor uns? Ach, das ist ja gar nicht wahr. In Jesaja 9, Vers 1 steht, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Soweit also Wilhelm Busch. Zumindest hier wird deutlich, dass eine Predigt zu Silvester oder Neujahr nicht von den Umständen abhängig ist. Denn die Sichtweise Gottes ist oftmals völlig anders als die Sichtweise der Menschen. Ich möchte nun den Bibeltext lesen, der dieser Predigt zugrunde liegt, der auch auf den Zetteln steht. Das ist einmal Prediger 1, die Verse 8 bis 11 und dann noch Hebräer 13, Vers 8. Alles Reden ist so voll Mühe, dass niemand damit zu Ende kommt. Das Auge sieht sich niemals satt und das Ohr hört sich niemals satt. Was geschehen ist, eben das wird hernach sein. Was man getan hat, eben das tut man hernach wieder. Und es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Geschieht etwas, von dem man sagen könnte, sieh, das ist neu? Es ist längst vorher auch geschehen in den Zeiten, die vor uns gewesen sind. Man gedenkt derer nicht, die früher gewesen sind und derer, die hernach kommen. Man wird auch ihrer nicht gedenken bei denen, die noch später sein werden. Und Hebräer 13, Vers 8, Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Wenn wir diese Verse lesen oder hören, könnten wir geneigt sein zu sagen, das mag vielleicht damals zur Zeit Salomos noch zugetroffen haben. Aber mittlerweile haben sich die Zeiten noch deutlich verändert. Wenn es in Vers 9 und 10 heißt, und es geschieht nichts Neues unter der Sonne, geschieht etwas, von dem man sagen könnte, siehe, das ist neu. Es ist längst vorher auch geschehen zu den Zeiten, die vor uns gewesen sind. Das scheint doch nicht zu stimmen. Schauen wir uns nur einmal den technischen Fortschritt an, der allein im letzten Jahrhundert so vieles ermöglicht hat. Oder nur die letzten Jahre im Bereich Computer und Handys. Hier kommt ja bald alle paar Monate eine Neuigkeit auf den Markt. Ist das etwa nichts Neues unter der Sonne? Aber darum geht es in diesem Abschnitt nicht. Hier geht es um die Ausrichtung des Menschen an sich, sein Verhalten, sein Streben, sein Begehren. Was prägt das individuelle Verhalten eines Menschen, seines eigenen Lebens? Und so lautet das Thema der Predigt, es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Das mag für den einen oder anderen ernüchternd sein, am Ende des Jahres, aber ich gebe nur die Realität der Bibel wieder. Der erste Punkt der Predigt ist, Jesus Christus gestern. Beschäftigen wir uns zunächst mit der Vergangenheit, mit dem zu Ende gehenden Jahr. Jesus Christus, der heute hier gegenwärtig ist, war auch gestern und vorgestern bei uns. Wir alle werden im vergangenen Jahr etwas davon erlebt haben, was der Prediger Salomo in Vers 8 schreibt. Alles Reden ist so voll Mühe, dass niemand damit zu Ende kommt. Das Auge sieht sich niemals satt und das Ohr hört sich niemals satt. So sind wir Menschen veranlagt. Das steckt in jedem von uns drin. Wir haben ein ungebrochenes Mitteilungsbedürfnis und sind unheimlich neugierig. Dies war auch im vergangenen Jahr so. Ich möchte mich jetzt erst einmal den erfreulichen Dingen widmen, die der Herr Jesus uns gegeben hat, gestern bzw. im letzten Jahr. Dinge, die er uns gewährt hat. Betrachten wir das im Hinblick auf unsere gesamte Gemeinde. Zuerst einmal bleibt festzuhalten, dass Jesus Christus uns vor Schaden und Verfolgung bewahrt hat. Wir dürfen hier weiterhin in Freiheit zusammenkommen. Dann gab es im letzten Jahr drei größere Feiern. Zum einen meine eigene Hochzeit mit Steffi, ermöglicht durch große Unterstützung der Gemeinde. Dann die Konfirmation von Jonas, der heute auf der Silvesterfreizeit ist. Und die Taufe von Johannes Rühle, der heute mit seinen Eltern in Sachsen weilt. Zu allen drei Feiern konnten auch Freunde, Verwandte und Bekannte eingeladen werden, die sonst mit Glauben und bekennenden evangelischen Gemeinden nicht viel am Hut haben. Mir persönlich haben mehrere berichtet, dass ihnen die Freundlichkeit und Gastfreundschaft unserer Gemeinde aufgefallen wäre. Dann hatten wir zwei Geburten. Einmal der schon erwähnte Johannes und dann die Vera. Wir haben Gemeindezuwachs bekommen. Den Stefan und die Verena, der Benjamin, die Miriam. Der Dominik ist auch in diesem Jahr weiterhin zur Gemeinde gekommen. Hanna ist es ermöglicht worden, ein Jahr in den USA zu verbringen. Ich selbst habe wieder eine Arbeit gefunden. Wir könnten noch einiges mehr hinzufügen und jeder einzelne von euch dürfte auch im Privaten etliches Erfreuliches zu berichten haben. Sicherlich wird auch manche Not dabei gewesen sein, aber ich möchte mich jetzt nur mal auf das Positive konzentrieren. Jesus Christus ist im vergangenen Jahr bei uns gewesen. Er hat uns sichtbar gesegnet. Ihm gebührt von Herzen Dank, Lob, Preis und Ehre. Muss unsere Antwort auf die Frage Jesu an die Jünger nicht dieselbe sein, wie in Lukas 22, Vers 35? Er sprach zu ihnen, als ich euch ausgesandt habe, ohne Geldbeutel, ohne Tasche und ohne Schuhe, habt ihr da je Mangel gehabt? Sie sprachen, niemals. Hast du im letzten Jahr je Mangel gehabt? Empfindest du nicht tief in deinem Herzen große Dankbarkeit gegenüber Jesus? Wie bringst du diese Dankbarkeit zum Ausdruck? Im ersten Brief an die Thessalonicher schreibt Paulus in Kapitel 1, Verse 2 und 3: Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Alle Zeit. Ohne Unterlass. Hier werden wahrscheinlich die Mängel in unserem Gebetsleben sichtbar. So wie es Tatsache ist, dass wir dankbar erkennen müssen, dass Jesus uns im letzten Jahr begleitet hat, so müssen wir auch erkennen, dass wir unvollkommen sind und gesündigt haben. Und damit wir uns für das neue Jahr keine Illusionen hingeben, füge ich gleich hinzu, dass wir auch weiterhin sündigen werden. Wir sind undankbar gewesen, ungeduldig und lieblos. Als das Volk Israel aus Ägypten auszog, hat es Gott nicht nur mit den vermeintlich schweren Sünden erzürnt, sondern vor allem damit, dass sie ihm nicht geglaubt haben. Sie waren misstrauisch und zweifelten, ja, murrten manchmal, obwohl Gott ihnen seine Führung und Gegenwart zugesagt hatte. Das Volk Israel hatte Gottes Hilfe erfahren, sie hatten seine Verheißung empfangen und doch zweifelten sie oft schon bei der geringsten Schwierigkeit. Viele haben das verheißene Land nicht gesehen aufgrund ihres Unglaubens. Ist es bei uns nicht ähnlich? Wie viele Verheißungen hat uns Gott durch die Bibel gegeben? Und doch breiten sich auch bei uns immer wieder Zweifel, Kleinglaube und sogar Unglaube aus. Wie wenig vertrauen wir manchmal dem allmächtigen Gott? Muss nicht Jesus auch zu uns sprechen wie in Matthäus 17, Vers 17? Jesus aber antwortete und sprach, O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, Wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch erdulden? Jesus möchte, dass du im Glauben an ihn lebst, dass du ihm zu 100% vertraust. Aber wir neigen zum Kleinglauben, ja zum Unglauben. Wir harren nicht bei Jesus aus, weil du und ich Sünder bist. Manchmal erscheint uns Zweifel angebracht. Wir vertrauen dem Herrn Jesus nicht so, wie wir sollten. Und damit komme ich zum zweiten Punkt der Predigt. Jesus Christus heute. Das vergangene Jahr war dadurch gekennzeichnet, wie im ersten Punkt dargelegt, dass wir unermesslich Grund zum Danken haben. Aber auch dadurch, dass unser Glaubensleben Mängel aufweist, weil wir Sünder sind. Jesus heute ist derselbe wie Jesus gestern. Er schenkt uns Sündenerkenntnis, er nimmt uns aus Gnaden an. Das gilt zu allen Zeiten. Wir sind aufgerufen, mit ihm zu leben. Und doch macht es keinen Sinn, wie am Ende eines Jahres üblich, einfach gute Vorsätze für das Glaubensleben zu machen. Denn das wird nicht gelingen. Auch wenn der Apostel Paulus die Verse aus dem Römerbrief in einem anderen Zusammenhang gesagt hat, gilt für uns doch ebenfalls, was in Römer 7, 18 bis 20 steht. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Wie oft hast du dir schon vorgenommen, dein Leben zu ändern? Dein Glaubensleben und Nächstenliebe noch bewusster zu praktizieren und bist doch an deine Grenzen gestoßen. Wir können nicht zu Silvester hingehen und sagen, das und das werde ich im neuen Jahr ändern. So einfach geht das nicht. Paulus schreibt ja, wollen habe ich wohl. Der Wille ist schon mal vorhanden, das ist ein gutes Zeichen. Aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Und doch ist es also mit dem Willen allein nicht getan. Warum erleben Christen immer wieder, dass sie das Gute, welches sie ursprünglich tun wollten, nicht tun, sondern stattdessen das Böse, das sie nicht tun wollten? Weil die Sünde, die in uns wohnt, uns dazu antreibt. Christen sündigen zwar zumindest meistens nicht mit Vorsatz, aber sie sündigen, indem sie das tun, was vor Gott böse ist. Wenn ein Mensch wiedergeboren wird, erfährt er, dass er in eine ständige Auseinandersetzung hineingeboren wird. Es ist nicht so, dass er ab diesem Zeitpunkt nur noch Gutes tun möchte. Nein. Oft geht der innere Kampf jetzt erst richtig los. Im Galaterbrief heißt es Kapitel 5, Vers 17, denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Es ist erstmal traurig und deprimierend für uns Christen zu sehen, dass wir noch nicht mal das tun können, was wir wollen. Noch nicht mal dazu sind wir in der Lage. Vielleicht hat dich dies auch schon einmal traurig und betrübt gemacht. Und woran liegt das? Nun, Gott gibt den Christen, seinen Kindern, den Heiligen Geist. Dadurch können sie ihn und die Wahrheit erkennen. Der Geist weist uns einen neuen Weg. Er richtet uns neu aus, hin zu Gott. Wir möchten gerne den Willen Gottes tun. Das Fleisch jedoch, unser alter Mensch, verfolgt völlig andere Ziele, sodass wir in uns uneins sind. Der alte Mensch, das ist der Mensch ohne Gott, der selbstsüchtig, eigenmächtig nach seinen eigenen Vorstellungen sein Leben gestalten will. Dazu braucht er keinen Gott. Er kann sich selbst erlösen oder zumindest zu seiner Erlösung beitragen. Eine absolut egoistische Lebenshaltung und Gestaltung. Das bezeichnet die Bibel mit Fleisch. Das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, die sind gegeneinander. Zwischen den beiden herrscht keine Harmonie. Und deswegen tun wir nicht, was wir wollen. Es ist für uns enorm wichtig, sich dieses bewusst zu machen, damit wir vor Enttäuschungen bewahrt werden und nicht dem Irrglauben erliegen, wir könnten hier auf Erden ein sündenfreies Leben führen. Martin Luther hat einmal gesagt, der Gehorsam des Fleisches dem Geist gegenüber, das hieße das Paradies selbst. Und doch fordert uns Paulus in Vers 16 des 5. Kapitels im Galaterbrief auf, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Nun, das ist leichter gesagt als getan, im Geist zu leben. Dazu ist auf jeden Fall erforderlich, dass du für dich erkennst, dass du in allen Lebenslagen und Situationen allein von Jesus Christus abhängig bist. Sobald du versuchst, Situationen aus eigener Kraft heraus zu meistern, lebst du schon nicht mehr aus dem Geist. In anderen Übersetzungen steht für lebt, wandelt. Wandelt im Geist. Unsere Sinne müssen zu Jesus hin ausgerichtet sein. Die Bibel fordert uns auf, zu Jesus aufzublicken, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens und ausdauernd zu sein. Wir müssen unseren Blickwinkel verändern, weg von uns, hin zu ihm. Dann können wir sehen, wie der Herr Jesus unser Leben führt und gestaltet. Dazu ist es unerlässlich, dass ich mich mit seinem Wort, die Bibel, beschäftige. Denn dadurch möchte er ja zu uns reden. Wir dürfen mit ihm reden, im Gebet. Ich brauche die Gemeinschaft der Gläubigen. Und ich muss wachsam und besonnen sein, damit ich nicht leichtfertig dem Fleisch Nahrung gebe und in Situationen gerate, die meine Begierden zusätzlich anheizen. Paulus fordert uns auf, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Und somit werden wir wieder auf den gewiesen, der sein Leben in einzigartiger Weise auf dieser Erde unter uns Menschen geführt hat. Jesus Christus. Er ist in Bethlehem in einer Krippe zur Welt gekommen. Er wurde auf Golgatha gekreuzigt und ist dann von den Toten auferstanden und in den Himmel aufgefahren. Jesus lebt. Er ist derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Das Erscheinen Jesu auf dieser Erde, sein Tod am Kreuz, ja, die Empfängnis Marias ist das größte Ereignis der Weltgeschichte. Salomo hat recht, wenn er in Vers 8 schreibt, das Auge sieht sich niemals satt und das Ohr hört sich niemals satt. Wie halten wir Menschen Ausschau nach allem Möglichen? Wie werden unsere Sinne befriedigt? Wir trachten danach, Neues zu erleben. Aber Vers 9, was geschehen ist, eben das wird hernach sein. Was man getan hat, eben das tut man hernach wieder und es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Was der Mensch auch anstellt, das größte Weltereignis ist längst schon geschehen. Es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Der Mensch war schon immer Sünder, ist Sünder, lebt nach seinem eigenen Fleisch und wird auch immer Sünder bleiben. Egal, ob du eine Weltreise machst oder Kopfhörer kaufst für 300 Euro. Der große Wendepunkt der Geschichte, das unschlagbare Ereignis ist geschehen vor 2000 Jahren in Israel. Gott selber wurde Mensch. Jesus Christus stirbt am Kreuz, um unsere Sünden hinwegzutragen. Dies ist die einzige Hoffnung, die wir haben, dass der Sohn Gottes den Weg zum Vater im Himmel freigemacht hat. Auch wenn wir nach wie vor im Fleisch leben, wird der allmächtige Gott unserer begangenen Sünden nicht mehr gedenken. Der Kreuzestod Jesu ist nicht mehr zu toppen. Egal welche Ereignisse in der Welt geschehen, was im nächsten Jahr auf uns zukommen wird, das Entscheidende hat Jesus schon getan. Er hat alles unter Kontrolle, er greift in unser Leben ein. Niemand kann die Stellung Jesu streitig machen. Jesus ist derselbe, gestern und heute. und er wird auch derselbe sein morgen, im kommenden Jahr. Der Thron von Jesus ist unumstößlich. Wir müssen mit unserer Schuld, mit unserer Schwachheit immer wieder neu zu Jesus kommen. Wir sind auf seine Hilfe angewiesen und können auch unsere Schuld nicht verheimlichen. Wir sollen im Geist leben und wandeln, damit wir die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Und so komme ich zum dritten und letzten Punkt: Jesus Christus morgen und in Ewigkeit. Im zweiten Punkt ging es darum, dass auch wir Christen nicht das tun, was wir wollen, weil wir es nicht können. Wir leben in einer Auseinandersetzung zwischen dem Geist Gottes und unserem Fleisch. Wir benötigen Jesu Hilfe, um im Geist leben zu können. Dies wird auch im neuen Jahr der Fall sein. Aber müssen wir darüber hinaus nicht doch fragen, wie wir uns bei möglicher Verschlimmerung der allgemeinen Lage verhalten sollen? Was passiert, wenn die Finanzkrise zunimmt? Welche Auswirkungen hätte ein Angriff Israels auf die oder der USA auf den Iran? Wie geht es mit uns weiter, wenn wir keinen neuen Gemeinderaum finden? Die Antwort finden wir im Neuen Testament. Jesus sagt zum Abschluss des Matthäus-Evangeliums in Kapitel 28 in den Versen 18 und 20: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Keiner von uns kann sagen, was im nächsten Jahr geschieht. Aber Jesus sagt uns seine Gegenwart zu. Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das heißt, Jesus Christus alleine entscheidet auch im nächsten Jahr, welche vermeintlichen Katastrophen und Schwierigkeiten uns treffen und welche nicht. Darüber hinaus versichert er uns, dass er bei uns ist und bleibt, so lange, bis die Welt untergeht. Alles, was geschieht, muss an Jesus vorbei. Sein Wille geschehe. Wir können mit Johannes sagen: Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 1. Johannes 5, Vers 4. Wir stehen auf der Seite des Siegers. Und das ist sehr ermutigend und erfreulich. Ein jeder von uns ist dazu aufgerufen, seinen Weg mit Jesus gemeinsam zu gehen und sich nicht von Schwierigkeiten und Schreckensmeldungen abhalten zu lassen. Mögen wir gestärkt werden durch sein Wort und voller Zuversicht den morgigen Tag erwarten. Jesus ist nicht altersschwach geworden, sodass seine Hilfe und Macht nicht mehr für jeden ausreichen würde. Er wird bei dir sein und dich seine Hilfe erfahren lassen, in finanziellen Nöten, bei Krankheiten, in Traurigkeit, wenn du einsam bist, im Umgang mit deiner Sündenlast, in Resignation, in Anfechtungen. Jesus erwartet von uns, dass wir seinem Wort vertrauen und immer wieder neu zu ihm hin umkehren. Jesus hat den Tod, den Teufel, die Welt und die Sünde besiegt. Er sitzt zur Rechten Gottes und regiert von seinem Thron aus die sichtbare und die unsichtbare Welt. Das war gestern der Fall, das ist heute so und wird morgen ebenfalls so sein. Geschieht etwas, von dem man sagen könnte: Sieh, das ist neu? Es ist längst unter euch geschehen in den Zeiten, die vor uns gewesen sind. Prediger 1, Vers 10. Schon immer sind Menschen geboren worden und auch gestorben. Zumindest die meisten haben ihr Leben mit wenig Sinnvollem und viel Nichtigem verbracht. Sie haben Glücksmomente, Freude und herrliche Zeiten erlebt, aber auch Angst, Traurigkeit, Elend und Not. Und jeder einzelne von ihnen war ein Sünder, ist schon als Sünder zur Welt gekommen. Bei Jesus Christus war dies anders. Er ist der Einzige, der diesen Kreislauf durchbrochen hat. Aber die Menschen erlebten ihn hier auf der Erde auch als wahren Gott und wahren Menschen. Ansonsten jedoch bleibt zum Schluss nur die Nichtigkeit des menschlichen Lebens. Prediger, Vers 11. Man gedenkt derer nicht, die früher gewesen sind, und derer, die hernach kommen. Man wird auch ihrer nicht gedenken bei denen, die noch später sein werden. Im Allgemeinen gerät der Mensch schnell in Vergessenheit. Selbst bei Jesus ist das so. Man gedenkt zwar Jesus, zum Beispiel an Weihnachten, aber oftmals in einer Art und Weise, die mit der Wahrheit der Bibel nicht viel zu tun hat. Es entstehen Bilder von Jesus aus der Fantasie des Herzens heraus, welche die Menschen nicht zu Jesus, sondern zum Teufel führen. Salomo hat recht, wenn er sagt, dass alles Irdische eitel ist. Aber auch wenn die Herrschaft Jesu heute und morgen nicht sichtbar wird, so ist sie doch eine unumstößliche Tatsache. Sollten Menschen dich verlassen, Jesus steht dir treu zur Seite. Gibt dir dies nicht ein Gefühl der Geborgenheit und des Dankens? Eines ändert sich allerdings doch in Ewigkeit. Einmal werden wir alle Jesus sehen. Hier auf Erden bleibt er immer für uns unsichtbar. Doch nach unserem Tod werden wir Jesus sichtbar begegnen, falls er nicht vorher wiederkommt. Dann wird das eintreten, was der Apostel Paulus an die Philipper schreibt, Philipper 2, die Verse 9 bis 11. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Es kommt einmal der Moment, wo jeder Mensch, egal wie mächtig er auf Erden war oder ob er über das Christentum gelacht hat, vor Jesus Christus niederknien wird und bekennt, dass er der Herr ist. Jesus Christus ist der Herr aller Herren und König aller Könige. Menschen, die es für unmöglich gehalten haben, dass Jesus wirklich gelebt hat, dass er sogar Gottes Sohn gewesen sein soll, werden ihn erkennen, werden ihn sehen. Und Christen, die jetzt auch das Unsichtbare sehen, werden dann Jesus sichtbar begegnen. Die Zeit der unsichtbaren, verborgenen Herrschaft Jesu Christi wird einmal vorbei sein. Seine Herrschaft und Gewalt wird für jedermann sichtbar sein. Alle Zungen werden bekennen, dass es nur einen wahren Herrn gibt. Jesus Christus, zur Ehre Gottes. Der allmächtige Gott wird einmal die Ehre bekommen, die ihm hier auf Erden so oft verwehrt wird. Glaubst du dies? Oder wird dich dieses Ereignis einmal wie ein Schlag treffen? Wir Menschen haben die Angewohnheit, Vorsorge zu treffen und uns gegen vieles abzusichern. Bist du auch auf diesen Moment vorbereitet? Jesus Christus wird einmal sichtbar regieren. Es kann gar nicht anders sein. Das muss so kommen. Er lässt sich seine Macht von niemand streitig machen. Solange Himmel und Erde noch bestehen, ist Jesus Christus bei uns alle Tage, unsichtbar. Nach seiner Erscheinung wird Jesus bei uns und mit uns sein, für alle Zeit sichtbar. Das sind die Aussichten, die wir Christen haben. Ich möchte nicht in der Haut eines Menschen stecken, der zwar auch einmal vor Jesus niederfällt und bekennt, dass er der Herr ist, aber nicht freiwillig, sondern gezwungenermaßen. Da sind die Aussichten düster. Ich fasse noch einmal kurz zusammen. Die Predigt hatte das Thema, dass nichts Neues unter der Sonne geschieht. Auf die Ausrichtung und das Trachten eines Menschenlebens bezogen, haben wir festgestellt, dass dies der Fall ist. Was geschehen ist, eben das wird hernach sein. Wir haben festgestellt, dass Jesus Christus auch als derselbe schon gestern in der Vergangenheit bei uns war. Er hat uns versorgt und ist uns gnädig gewesen. Allerdings haben wir auch gesündigt und werden noch weiterhin sündigen. Christen sind in eine Auseinandersetzung zwischen dem Fleisch und dem Geist hineinversetzt. Dabei ist uns Jesus heute behilflich. Jesus wird morgen bei uns sein. Er hat uns seine Gegenwart zugesagt. Es geschieht nur das, was Jesus will. Denn er ist der Sieger. Jesus regiert jetzt unsichtbar und wird einmal sichtbar für alle herrschen. Jeder Mensch muss Gott die Ehre geben, Jesus bleibt bei uns für alle Zeit. Er verlässt dich nicht. 1. Timotheus 1, Vers 17. Aber Gott, dem ewigen König, dem unvergänglichen und unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen.